Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen zum Redocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Jan-Henrik Schmidt. Herzlich willkommen.
Hallo Johanna.
Und wir sprechen zusammen über Twitter, die Übernahme der Plattform durch den Unternehmer Elon Musk und was das möglicherweise für die Wissenschaft bedeuten könnte. Das Thema ist ja für uns in zweierlei Hinsicht interessant, denn die Plattform Twitter ist nicht nur eine sehr beliebte Plattform unter Forschenden, wo sie Networking betreiben, ihre Forschungsergebnisse kommunizieren, also letztendlich ihre eigene Arbeit bewerben, sondern Twitter ist auch ein Ermöglicher von Forschung in dem Sinne, als dass Forschende mit Twitter-Daten forschen können. Seit 2021 hat die Plattform der Wissenschaft Zugang gewährt zum Archiv und mit diesem Twitter-Archiv können Forschende, wenn sie das Bewerbungsverfahren durchlaufen haben, können sie nach Daten suchen und mit denen forschen. Forschende an unserem Institut machen das auch. Was Musk damit vorhat, wissen wir noch nicht. Darüber sprechen wir unter anderem heute. Jan, ich sage noch kurz ein paar Worte zu dir. Du forschst zum Thema politische Kommunikation, soziale Netzwerke, digitale Medien, deren Einfluss auf politische Meinungsbildung, Wissenschaftskommunikation. Du bist eigentlich ein kommunikationswissenschaftlicher Tausendsasser, würde ich mal sagen.
Danke sehr.
Jetzt ist es so, seit 27. Oktober ist der Unternehmer Elon Musk der CEO der Plattform Twitter und die Welt oder Teile der Welt sind so ein bisschen in Aufruhr darüber. Warum geht uns dieses Thema so nahe?
Ja, sehr gute Frage, weil man würde es nicht erwarten angesichts der, doch, sagen wir mal, bescheidenen Nutzungszahlen, die Twitter gerade in Deutschland hat. Aber Twitter ist ein Beispiel dafür, dass es vielleicht gar nicht irgendwie 50%, 60%, 70% Nutzerschaft braucht, damit eine Plattform oder ein Dienst doch eine elementare Bedeutung für die Gesellschaft, im Fall von Twitter speziell für die politische Öffentlichkeit, aber auch für andere Formen von gesellschaftlicher Öffentlichkeit hat. Und ich glaube, deswegen geht es uns so nahe, weil sich Twitter in den letzten 15 Jahren von einem Microblogging-Dienst, wo am Anfang keiner so recht wusste, wofür ist das eigentlich gut, gemausert hat, zu einer, wenn nicht der zentralen Infrastruktur, derzeitigen Infrastruktur für politische Öffentlichkeit weltweit. Das ist ein Ort, wo Politikerinnen und Politiker ihre eigene persönliche Öffentlichkeit schaffen, um das, was sie sagen wollen, sozusagen zu senden. Wir haben viele Personen aus dem professionellen Medienbereich, Journalistinnen und Journalisten, aber auch professionelle Kommunikatoren dort. Wir haben viele politische, zivilgesellschaftlich aktivistische Gruppen, aber auch Parteien etc. Wir haben die interessierte Bürgerschaft, die sich auch dort mit zu Wort meldet, sodass jetzt, ich kann ich nicht benennen, aber in den letzten Jahren auch in Deutschland Twitter tatsächlich aus dem Reigen von politischer Kommunikation erstmal nicht mehr wegzudenken ist.
Also ich glaube, die Zahl liegt bei 4%. Also 4 oder 5% der Deutschen sind bei Twitter registriert.
Genau, es ist jetzt die neue ADZF-Online-Studie erschienen jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe es, muss ich gestehen, noch nicht geschafft, da reinzugucken. Theoretisch könnte man da jetzt noch reingucken.
Es sind auf jeden Fall nicht mehr als 10% der deutschen Bevölkerung.
Genau, das ist, glaube ich, genau, einzelne Prozentwerte sind da vielleicht auch egal. Aber die Twitter verlagert oder verlängert publizistische Öffentlichkeit an einer ganz wesentlichen Stelle. Es bietet sozusagen eine Mischung aus Resonanzraum für Themen, die auf der politischen Agenda sind und Vorfeldraum, damit Themen sozusagen überhaupt erst auf die politische Agenda und damit auch auf die Medienagenda und die Bevölkerungsagenda kommen. Das heißt, Twitter hat sich eben sozusagen an eine ganz interessante Stelle neben und zwischen auch journalistische Vermittlung gestellt. Und das Ganze aber, gehört dann eben auch immer dazu, indem es ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist mit Sitz in den USA, was sehr, sehr stark letztlich auf Daten und die Nutzbarmachung von Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer für Werbezwecke setzt. Dass es nicht profitabel ist, ist nochmal ein gesondertes Problem. Das ist auch was, daraus lassen sich ja auch bestimmte Entwicklungen jetzt der letzten Tage erklären. Aber im Moment will ich darauf hinaus, dass wir also hier mit einem Akteur haben, der wesentlich, ob man will oder nicht, zu politischer Öffentlichkeit beiträgt, aber sozusagen nicht öffentlich kontrolliert ist, wie wir es zum Beispiel in Deutschland vielleicht auch von öffentlich-rechtlichen Medien dann kennen. Und aus diesen Gründen ist es schon mal interessant gewesen und wurde ja auch entsprechend medial und auch sozusagen auch in der Aufmerksamkeitsökonomie begleitet, dass Elon Musk vorhat, Twitter zu kaufen, dass er gesagt hat, er fährt doch nicht, dass er versucht hat zu handeln, dass es dann die Auseinandersetzung vor Gericht gab und so weiter. Allein das war ja schon Thema. Mhm. Und nicht nur innerhalb von Twitter, sondern auch in, sozusagen wurde auch journalistisch, publizistisch berichtet. Und als dann der Kauf vollzogen war, hat Elon Musk im Prinzip das getan, was vielleicht die schlimmsten Befürchtungen waren, er hat Chaos angerichtet, kann man nicht anders sagen. Will ich jetzt gar nicht irgendwie versuchen, psychologisch oder sonst wie zu erklären, aber er hat im Prinzip an einer zentralen Stelle unserer Öffentlichkeit, er hat das alles in Aufruhr versetzt und zwar so, dass im Moment ich nicht meine Hand ins Feuer dafür legen würde, dass Twitter in 2, 4, 6 Wochen tatsächlich noch so funktionsfähig ist, wie es jetzt ist.
Ja, meinst du?
Ja, ne, ich weiß es, also ich weiß nicht, wie realistisch es ist. Ich glaube nur, dass es diese Chance besteht, weil, also was mich dazu bringt, ist die Entlassung von der Hälfte ungefähr der Mitarbeitenden, anscheinend ohne Überprüfung, an welchen Stellen dann welche Kompetenzen wegbringen, ist erstmal was, das erhöht nicht mein Vertrauen in die Stabilität von Twitter mittelfristig.
Ja, der tatsächlich in einer seiner ersten Handlungen als Chef war, dass er die Hälfte der, ich glaube, über 7000 Twitter-Mitarbeitenden entlassen hat und angeblich 80% davon waren im sogenannten System Reliability Team oder so, also die dafür sorgen, dass das System einfach glatt läuft. Mhm.
Genau, es ist wir haben diesen technischen Betrieb im engeren Sinne, wir haben aber auch all das, was Twitter auch im Laufe der Jahre mühsam aufgebaut hat, also Content Moderation, Teams, die sich Gedanken darüber machen, welche Verantwortung Twitter hat, inwiefern Twitter auf diese Verantwortung, die sie in dieser zentralen Stellung haben, wie sie da angemessen reagieren können. Der ganze Bereich der Verification, das war ja dann das, was jetzt auch das beherrschende Thema der ersten Wochen war. Wie kann man sicherstellen, dass eben sozusagen keine Fake-Accounts, auch gerade von Prominenten, von Politikerinnen und Politikern oder anderen im Umlauf sind. All das ist, dem ist jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und diese Aufruhr an so einer zentralen Stelle finde ich auch erstmal natürlich ein gutes Zeichen, also tatsächlich ein gutes Zeichen, dass wir uns nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Gesellschaft auf eine Art Sorgen machen darüber, was da passiert. Das heißt ja nicht, dass Twitter die einzige Möglichkeit ist, für jemals so diese Leistung zu erbringen. Aber es ist jetzt vielleicht auch, und das ist vielleicht auch das Gute in diesen ganzen Entwicklungen, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir als Gesellschaft wiederum überlegen können, gibt es nicht Dinge, die wir vielleicht auf eine andere technisch-organisatorische Infrastruktur bauen wollen. Werden vielleicht noch über so Mastodon oder andere Alternativen sprechen. Also das ist so ein, es ist eben nicht einfach nur ein Eigentümerwechsel, so, sondern einer, der aus verschiedenen Faktoren eben wirklich dazu gebracht hat, dass aus meiner Sicht Twitter und seine zukünftige Bedeutung wirklich erstmal grundsätzlich in Frage steht.
Musk hat ja auch angekündigt, Twitter zu einem Ort der Meinungsfreiheit machen zu wollen. Und wir wissen ja, dass sein Verständnis von Meinungsfreiheit sehr weit gefasst ist. Und das ist etwas, wovor viele besonders viel Angst haben oder sich Sorgen darüber machen, dass sozusagen die Grenzen des Sagbaren ausgedehnt werden und auf Twitter die Bahn freigeräumt wird für Desinformation und Verschwörungstheorien vielleicht. Siehst du das auch so, dass das passieren kann?
Ja, und das ist ein, also das Tragische oder Komische oder Tragikomische ist ja, dass sich Twitter wie auch andere Social-Media-Plattformen eigentlich im Lauf der zurückliegenden Jahre von dieser naiv-liberalen Vorstellung verabschiedet haben. Meinungsfreiheit kann man dadurch gewährleisten, dass jeder alles sagen kann. Twitter hat ja gelernt, dass das dann ohne Gegenchecks, ohne einen regulierenden Rahmen, ohne Möglichkeiten, bestimmte Regeln und seien es nur Minimalregeln trotzdem durchsetzen zu können, ohne das funktioniert auch eine Social-Media-Plattform nicht. Beziehungsweise sie mag funktionieren, aber dann eben nicht auf so einem weltweiten Maßstab und vor allem auch nicht für die Breite der Nutzerschaft, weil der Anteil von Menschen, die wirklich ein Interesse dran haben oder sich wohlfühlen auf einer Plattform, wo alles von allem gesagt werden kann und es keine Grenzen gibt, ich glaube, dieser Anteil ist nochmal viel, viel, viel kleiner als das, was wir jetzt im Moment sehen. Sprich, also damit will ich sagen, dass auf dem Weg glaube ich, also wenn Musk oder das Musk von Twitter diesen Weg weitergeht, dann wird es tatsächlich sich in eine radikale Nische zurückbewegen und wird sein Wert für den Großteil der jetzt Twitter tragenden Nutzerinnenschaft, Politikerinnen und Politiker, Medienangebote, aber auch viele, viele Personen, die einfach an dem im weitesten Sinne konstruktiven, nicht immer nur harmonischen, aber konstruktiven und letztlich sozusagen zivilisierten Diskurs interessiert sind, für die wird es an Attraktivität verlieren.
Fandest du die Debatten auf Twitter bislang konstruktiv?
Teils, teils. Also ich habe tatsächlich in den letzten Jahren gemerkt, und es hat nichts mit Musk zu tun, dass ich Kommunikation auf Twitter zunehmend schwer erträglich fand. Das hat gar nichts etwas damit zu tun, dass ich mit irgendwelchen richtig extremistischen Positionen oder so konfrontiert war, die es da ja auch gibt. Mich hat tatsächlich genervt oder auch tatsächlich gestört und irgendwie emotional belastet auf eine Art auch, dass es auf Twitter ständig dieses sozusagen absolute und polarisierte Kommunikationsverhalten zu beobachten war, was man, wenn man es versucht zu rationalisieren, dadurch erklären könnte, dass es halt was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat und dass man auch, dass Twitter eben auch das Zugespitzte belohnt, all diese Dinge, aber es war, ich sag mal, wenn die Art, wie Menschen auf Twitter miteinander kommuniziert haben über politische Themen, wenn das sozusagen das Norm in unserer Gesellschaft wäre, dann sehr schlecht um uns aus. Es ist zum Glück nicht die Norm, ne? Es ist eben Twitter, aber es wirkt, ich hatte es ja vorhin erläutert, es wirkt eben auch aus, es ist nicht keine isolierte Nische, sondern hat eben die Bezugspunkte zu anderen Bereichen unserer politischen, gesellschaftlichen Öffentlichkeit. So, ist jetzt eine Sache, die hat sich über die letzten Jahre, war das so mein Eindruck. Ich habe dann auch mich auf eine Art so ein bisschen persönlich jetzt auf Twitter auch nicht zurückgezogen, aber so ein bisschen beschränkt, habe auch tatsächlich bestimmten Accounts, wo ich das Gefühl hatte, die tun mir nicht gut, das sozusagen ständig bestimmte Sachen zu lesen, habe ich dann auch nicht mehr, also die habe ich entfollowed, so, das ist so das Persönliche, aber dieses Problem hat eben das Problem bestand schon vorher, ich hatte den Eindruck, dass Twitter versucht, also das Prä-Musk Twitter versucht, da auch irgendwie Umgang zu finden, nur Musk reißt das jetzt sozusagen ein, was da ist. Und unter Musk, wenn sowas er bisher so immer äußert, ist, glaube ich, das, was er sich unter freier Meinungsäußerung vorstellt, wäre dann eine Art von Twitter, an der hätte ich tatsächlich überhaupt kein Interesse mehr dran.
Ich finde, man hat ja in den letzten Jahren auch beobachten können, dass Medien Twitter sehr ernst nehmen und es als Tool für Recherche benutzen. Mhm. Und Debatten, die auf Twitter stattfinden, dann ihren Weg gefunden haben in Mainstream-Medien und man liest einfach wirklich sehr oft auf Twitter, wird dies und jenes heiß diskutiert, XY sagt dies und jenes auf Twitter und so weiter. Meinst du, dass die Debatten, die wir jetzt führen, durch die Übernahme von Musk, meinst du, dass es dazu führen könnte, dass Journalistinnen und Journalisten das Tool Twitter mit ein bisschen mehr Vorsicht genießen werden?
Ja, aber vielleicht nicht.
Weil es ja durchaus auch kritisch beäugt wurde, dass der Journalismus Twitter so ernst nimmt, wo wir doch wie eingangs erwähnt, so wenige Menschen in Deutschland überhaupt auf Twitter aktiv sind und dann Debatten, die auf Twitter geführt sind, sehr aufgeblasen werden in den Mainstream-Medien. Ja.
Okay, ich glaube, da muss man wahrscheinlich oder muss man nochmal abschichten. Also das eine ist tatsächlich, also die Vorstellung, Twitter-Debatten werden irgendwie ein repräsentatives Abbild von Bevölkerungsmeinung oder gesellschaftlicher Relevanzzuschreibung oder so, das wäre naiv. Das mag manchmal noch passieren, aber ich glaube, das hoffe ich, können auch Journalistinnen und Journalisten einschätzen. Der Wert für den Journalismus liegt in Twitter auch, glaube ich, eher im erleichterten Zugang zur politischen Sphäre. Also dieses, man muss nicht mehr auf eine Pressekonferenz gehen, um ein Statement vom, keine Ahnung, Politiker X oder Minister Y zu haben, sondern man folgt dieser Person halt und diese Person nutzt Twitter dann, um sozusagen auch mal Themen zu setzen oder irgendwelche Einschätzungen zu geben. Und in der Hinsicht ist Twitter, glaube ich, einfach ein erleichterter Weg und auf eine Art vielleicht auch so eine Art Nivellierer, dass man jetzt eben direkt lesen und sozusagen sehen kann, was bestimmte Personen aus dem politischen Bereich zu bestimmten Themen denken. Und das, also solange der politische Bereich noch auf Twitter ist, werden, glaube ich, auch Journalistinnen und Journalisten auf Twitter sein. Das Interessante ist jetzt genau das, wenn ja durch entweder sozusagen konzertiert oder durch lauter individuelle Entscheidungen mehr und mehr Spitzenpolitiker jetzt in Deutschland rausgehen aus Twitter, dann müssten auch die, würden wahrscheinlich die Hauptstadtjournalisten und so weiter, würden gucken, wo sind die denn jetzt, würden versuchen, dem hinterherzugehen, einfach weil sie daran interessiert sind, diesen Zugang zu behalten. Das ist aber noch, wie gesagt, das ist was anderes als zu schauen, wer ist denn sonst noch so auf Twitter und wie wird da sonst über politische Themen oder auch anderes gesprochen. Man darf auch nicht vergessen, dass der, sag mal, dieser Bereich von Polit-Twitter, über den wir jetzt sprechen, tatsächlich auch nur ein Teil der deutschen Twitter-Sphäre ist. Wir haben in Twitter, da kann man Studien von unserem Kollegen Felix Münch zum Beispiel heranziehen, der ja die deutsche Twitter-Sphäre kartiert und sozusagen Netzwerke analytisch vermisst. Der identifiziert noch ganz viele weitere Cluster. Es gibt einen Bereich, wo es um Gaming geht, wo so YouTube-Influencer, Instagram-Influencer vielleicht aktiv sind und der nur so sehr lose und dann interessanterweise über so Personen wie Jan Böhmermann zum Beispiel mit dem politischen Bereich verknüpft sind. Ne? Und das ist nochmal ein ganz anderer Bereich von Twitter, wo ich jetzt auch zu wenig Einblick habe, um zu sagen, bleiben die da, gehen die woanders hin.
Mhm. Aber lass uns mal über Twitter und Wissenschaft sprechen. Du bist ja als Person der Forschung auch auf Twitter unterwegs. Warum ist das für dich persönlich wichtig gewesen oder immer noch wichtig?
Also ich habe, hast du mir die Steilvorlage zum Ausholen gegeben, also ich habe ja, bevor ich getwittert habe, relativ viel gebloggt, Mitte der Nullerjahre, und die Blogosphäre in Deutschland hatte auch in sehr viel kleinerem Maßstab, aber eine lange Zeit eine Funktion, die Twitter dann übernommen hat, nämlich die Blogosphäre, also die vernetzten Blogs, waren ein Ort, wo über aktuelle Themen im weitesten Sinne aus dem Netzbereich diskutiert wurde. Es gab auch noch andere Bereiche der Blogosphäre, aber das war so ein Bereich, wo einfach auch Themen gesetzt wurden. Twitter kam dann in meiner Wahrnehmung nach so Ende der Nullerjahre, sozusagen schwappte es so langsam nach Deutschland. Man kann dann, das wäre jetzt eine eigene medienhistorische Folge, kann rekonstruieren, welche Debatten es darum gab, wofür Twitter gut ist, ob Politiker dort sein sollten oder nicht. Und ich war anfangs, habe ich mich da registriert, um auch zu gucken, was da ist, habe es aber tatsächlich gar nicht aktiv, also auch aktiv tweetend genutzt. Und das hat sich irgendwann dann so Anfang der 10er Jahre ein bisschen verschoben, weil ich dann einfach gemerkt habe, dass auch noch andere Themen dazukamen. Es kamen dann mehr wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen. Es war dann also auch ein Ort, wo man, weiß nicht, jetzt halt mitteilen konnte, dass ein Aufsatz irgendwo erschienen ist. Es war immer dann, wurde dann auch zu einem Ort, wo man also an politischen Debatten teilhaben konnte. Und ich habe selber bei mir gemerkt, dass Twitter dann irgendwann mehr so ein schleichender Prozess tatsächlich das Bloggen abgelöst hat, auch für mich persönlich, als Kanal, wenn man so will, wo ich über mich und meine Arbeit berichten kann. Und dann habe ich, also ja, praktisch seitdem Twitter auch mehr oder weniger intensiv genutzt. Und es hat sich, das war ja der Ausgangspunkt auch von deiner Frage, es hat sich auch in der Zeit, so spätestens seit Mitte der 10er Jahre, tatsächlich auch zu einem ganz wesentlichen Kanal für akademische Kommunikation etabliert, dass also ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Forschungseinrichtungen und so weiter eben auch auf Twitter aktiv sind, um dort ja letztlich so eine Erweiterung der Fachöffentlichkeit zu haben. Viel mit Ankündigungen, das Verbreiten von Informationen, von Stellenausschreibungen, von Hinweisen auf neue Artikel, aber auch Debatten, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort gemeldet haben, auf Twitter und bestimmte Entwicklungen eingeordnet haben.
Und was ist da der Mehrwert, den du da gefunden hast? Was hast du auf Twitter gefunden, was außerhalb von Twitter vielleicht dir verborgen geblieben wäre?
Auf eine Art habe ich gar keinen Mehrwert gefunden, beziehungsweise ist das, was Twitter dann macht oder gemacht hat, relativ ähnlich zu dem, was halt wir sonst sozusagen früher, in Anführungsstrichen, halt über Blogs gemacht haben. Der Mehrwert, wenn man so will, aber zweischneidiges Schwert, war halt die Kürze und Geschwindigkeit. Und diese Erleichterung auch von so thematischer Bündelung, dass man über Hashtags sozusagen sehr viel leichter, als es in der Blogosphäre möglich war, so bestimmte Themenöffentlichkeiten zusammenbinden konnte. Ich habe gesagt, zweischneidiges Schwert, weil das alles auch sozusagen zu Folgen geführt hat, die ich vielleicht eher kritisch sehen würde. Es hat diese ungesunde Mischung aus Selbstdarstellung unter Aufmerksamkeitskonkurrenz, glaube ich, noch ein bisschen befeuert. So, ne, ich muss jetzt nochmal einen 7-tweetigen Thread machen, was die Key Findings von unserem Journal Publication sind, einfach um sozusagen das zu verbreiten. Das macht man jetzt so, dass die, also auch die Geschwindigkeit, mit der Informationen zirkulieren, eben zugenommen hat, dass man sich vielleicht auch in Teilen dieser Like-Ökonomie unterworfen hat. Das lässt sich jetzt nicht zurückdrehen, aber das sind Dinge, weswegen ich sage, da ist Twitter vielleicht auch nicht nur gut. Na, unterm Strich hat sicher da positive Folgen auch für die wissenschaftlichen Netzwerke gehabt, aber es kam eben auch für einen gewissen Preis.
Wir haben es eingangs schon erwähnt, es gibt an unserem Institut einige Projekte, die mit Twitter-Daten forschen. Twitter ist also eine Plattform, die im Vergleich zu allen anderen Plattformen, soweit ich weiß, sich der Wissenschaft geöffnet hat. Kannst du das einmal kurz umreißen, wie das alles funktioniert?
Twitter und also auch die anderen großen Social-Media-Plattformen sind als Forschungsobjekt extrem spannend. Und wenn man nun jetzt wissenschaftlich beobachten oder nachverfolgen will, wie zum Beispiel bestimmte Debatten sich auf Twitter entwickeln oder Popularitätswerte im Vergleich sind und so weiter, dann kann man natürlich irgendwie sozusagen alles händisch absurfen und gucken oder auch automatisiert absurfen. Oder aber man bedient sich sogenannter APIs, also Schnittstellen, die Plattform selber zur Verfügung stellen, um an diese Daten anzuzapfen. So. Und Twitter ist, hattest du gesagt, im Vergleich auch zu anderen Plattformen wie Facebook oder Instagram oder auch YouTube und so weiter, hatte und hat sehr lange eine vergleichsweise offene, leicht sozusagen anzapfbare Schnittstelle gehabt, hat das jetzt nochmal erweitert, auch mit diesem speziellen Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung. Und dadurch war Twitter ganz lange ist nach wie vor ein sehr beliebtes Untersuchungsobjekt, einfach weil es vergleichsweise einfach ist, an Daten und auch an relevante Daten zu kommen. Das heißt, auch aus dieser Perspektive ist es sehr interessant zu beobachten, was mit Twitter passiert, und zwar auch wieder zweierlei. Das eine ist, ist bei all diesen technischen Unruhen, die es jetzt gibt, ist dann vielleicht irgendwann das betroffen, worüber diese Schnittstellen jetzt gemanagt und weiterentwickelt werden. Also könnte es irgendwann passieren, dass der Teil sozusagen von Twitter unbrauchbar wird für die wissenschaftliche Forschung. Das wäre schlecht. Und der andere Bereich ist, dass die eher allgemeine Frage, was passiert denn mit der wissenschaftlichen Forschung zu Twitter, wenn Twitter weniger relevant wird? Sozusagen, was erforschen wir dann? Okay, da werden wir was finden, aber sozusagen das ist, na, manche Kolleginnen und Kollegen haben halt auch einen Großteil ihrer Forschungsaktivität auf Twitter-Studien aufgebaut, ist auch völlig in Ordnung, aber das ist sozusagen das eine. Oder auch, was passiert, wenn tatsächlich, das ist jetzt der Worst Case, wenn Twitter sozusagen so zusammenbricht, dass da eben auch, wenn man so möchte, das Archiv, was Twitter ja auch auf eine Art darstellt, weg ist. Und damit auch die Möglichkeit, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten, auch retrospektiv, was ist denn da passiert? Mhm. Wer war denn da? Wie waren denn da so bestimmte Verläufe, wenn das nicht mehr zugänglich ist?
Du meinst, er könnte das Archiv manipulieren? Oder
nicht manipulieren, halt vielleicht irgendwann tatsächlich löschen. Einfach irgendwann nicht mehr, sozusagen nicht mehr, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Extremszenario, aber wenn Twitter Konkurs geht, stellt sich ja tatsächlich die Frage, was passiert dann mit, also nicht nur mit den Mitarbeitern, die dort jetzt arbeiten, sondern auch tatsächlich, was passiert mit dieser Infrastruktur, die ja auch aus Daten besteht. Und es ist in dem Punkt interessant, es gab Anfang der 10er Jahre mal eine Initiative der Library of Congress, ob nicht dort auch eine Art Twitter-Archiv aufgebaut werden müsse. Und das ist, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, das ist auf jeden Fall nicht geschehen. Ich weiß nicht genau, woran das dann letztlich gescheitert ist. Aber sozusagen, wir sind im Moment halt in der Situation, dass, wenn tatsächlich Twitter mal weg wäre, wie gesagt, Extremszenario, es allenfalls sozusagen verstreute Datensammlungen, teils bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, teils woanders noch gäbe, aber eben nicht mehr sozusagen das Archiv dieses zentralen Teils unserer Öffentlichkeit der letzten 10 Jahre.
Mhm. Hat sich denn Elon Musk schon dazu geäußert, was er mit diesem Twitter-Zugang machen möchte?
Mit den APIs? Ja. Ja, das weiß ich nicht genau. Ja. Also ich habe es noch nicht, ich muss aber gestehen, ich lese nicht jeden seiner Tweets.
Ja.
Ich glaube nicht, aber das hätte ich dann möglicherweise doch, wäre es irgendwie, hätte ich es auf dem Radar bekommen, aber ich glaube nicht.
Könntest du dir vorstellen, dass er sagt, nee, das brauchen wir nicht und das sozusagen den Zugang einfach schließt?
Könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, das brauchen wir, aber das kostet Geld. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht auf Ideen bringen, aber ja. Genau, dass er halt sagt, ja klar, auch Wissenschaft soll dann halt zahlen.
So, ja.
Aber genau, weiß ich es nicht. Nee.
Okay, lass uns mal aus der Twitter-Sphäre aussteigen und auf andere Plattformen gucken. Twitter-Alternativen sozusagen. Mhm. Momentan ist immer von einer bestimmten Plattform die Rede, die sogar aus Deutschland kommt, Mastodon. Mhm. Du bist da auch schon aktiv. Seit wann?
Ich glaube Ende Oktober, also noch nicht lange.
Ach so, jetzt. Ja, ja, also ja, ja. Quasi Musk hat dich dazu gebracht, dass du da
He made me do it. Genau. Also es war dann, also danach erst, ich hatte das vorher, es gab mal im Frühjahr schon mal, ich glaube, als Musk angekündigt hat, Twitter zu übernehmen oder als es nochmal irgendwie wieder einen Schritt weiter ging, da gab es schon mal so eine erste, auch auf Twitter sozusagen spürbare, wollen wir nicht mal jetzt, ist es nicht so langsam mal Zeit, woanders eine neue Heimat zu finden? Da tauchte Musk dann auch schon auf, aber das war, für mich war das noch nicht so. Und jetzt so durch die jüngeren Entwicklungen dachte ich aber, komm, ich will es mir zumindest mal angucken und schauen, was das so
ja,
ist.
Ja, es ist, man merkt schon auf Twitter selbst, dass die Leute immer davon sprechen, wir wandern jetzt aus nach Mastodon. weil sie einfach Angst haben, Musk wird ihr Spielzeug jetzt kaputt machen, so nehme ich das wahr. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Nutzerzahlen von Mastodon sich seit der Twitter-Übernahme von Musk verdoppelt haben und sie liegen jetzt bei über 1 Million registrierter Nutzer. Was macht denn Mastodon aus für dich? Es ist ja in der sieht Twitter sehr ähnlich, es ist ein Microblogging-Dienst, kannst so Kurznachrichten schreiben wie auf Twitter, aber es ist doch ganz grundlegend anders.
Genau, und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass von Anfang an auch eigentlich so zu framen, dass Mastodon eben kein Twitter-Ersatz im 1-zu-1-Sinne ist. Es ist also nicht einfach Twitter nochmal von einer anderen Firma oder mit einem anderen Interface und anderen Farben oder so, sondern Twitter ist ein zentralisierter Dienst. Sozusagen. Ja, es gibt also natürlich hat Twitter technisch auf einer dezentralen Cloud-Infrastruktur, bla 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 bla, aber an sich ist es ein Dienst, der in der Hand eben des Unternehmens ist von Twitter und zentral sozusagen gesteuert und auch verändert wird. Und Mastodon setzt demgegenüber eben auf eine verteilte Infrastruktur, gerade bei den Servern. Das heißt, es gibt eben nicht den einen Twitter-Server, ein bisschen vereinfacht, oder nicht den einen Mastodon-Server, wie es den einen vereinfachten Twitter-Server gibt, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Servern, die sich untereinander vernetzen. Und die Leistung, die Entwicklungsleistung ist dann nicht nur jetzt ein Interface, um dann auf Mastodon irgendwie was zu senden, sondern auch darunter nochmal die Ebene, diese Server miteinander sprechen zu lassen und dafür zu sorgen, dass sozusagen jeder praktisch einen Server aufsetzen kann und sich dann über so Schnittstellen andocken kann. Das ist eine dezentrale Infrastruktur, die noch dazu nicht isoliert ist, sondern Teil des sogenannten Fediverse ist. Das ist also ein Gegenentwurf zu diesen zentralen Social Media Plattformen, sondern ein Entwurf, der stärker auf viele dezentrale Dienste, die aber zueinander sprechen können und Daten austauschen können und Konnektivität herstellen, aufgebaut ist. Und es ist eben im Kern als Gesamtprojekt eben nicht auf Profitmaximierung und kommerzielle Verwertung angelegt. Es mag einzelne Instanzen geben, hinter denen eine GmbH zum Beispiel steckt oder sowas, und wo auch natürlich, und es muss natürlich auch diese Infrastruktur bezahlt werden, aber da sind eben verschiedene Wege denkbar, die nicht alle oder weiß gar nicht, also zumindest überwiegend nicht auf Werbevermarktung dann basieren. Es ist also, insofern ist es tatsächlich ein Gegenentwurf, der einen, glaube ich, wenn man das nutzt, gar nicht groß kümmern braucht, weil man kann Mastodon auch im Prinzip wie Twitter nutzen. Man macht halt seinen Account, man kann dann anderen Accounts folgen, das kann man auch über Server hinweg. Man kann dann Sachen empfangen. Man wird es, glaube ich, am ehesten den Unterschied merken, dass es nicht diese viralen Effekte gibt wie bei Twitter. Also wenn ich etwas, kriege ich längst nicht so viel sozusagen reingespült von anderen Accounts auf mein eigenes Sichtfeld. Und auch das Liken auf Mastodon hat nicht den Wert, wie es auf Twitter hat. Auf Twitter ist das ein Signal so, verbreite diese Nachricht weiter. Auf Mastodon ist es eben, hey, mir gefällt, was du sagst. Und das ist es.
Wie wird dann der Feed strukturiert?
Also sozusagen so, wie Twitter es früher mal gemacht hat. Also relativ simpel, rückwärts chronologisch und halt aus den Accounts, die man folgt. Oder den Sachen, die halt ein Account, den ich folge, weiterleitet. Also dieses Prinzip des Weiterleitens, des Empfehlens an andere gibt es natürlich auch.
Das Netzwerk ist, soweit ich weiß, auch spendenfinanziert. Es gibt da verschiedene Modelle von Mitgliedschaft. Und die Menschen oder Institutionen, die einen eigenen Server betreiben, müssen sich auch um die Finanzierung des Servers kümmern. Man kann, glaube ich, auch, bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist, also die Serverbetreiber regeln dann, können Regeln festlegen, was an Inhalten gepostet werden darf, wenn man über diesen Server auf Mastodon aktiv sein möchte. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Moderationsregeln. Bei Twitter wird das jetzt Musk wahrscheinlich sehr lax regeln. Mhm. Bei Mastodon gibt es auf jedem Server andere Regeln.
Genau.
Das bedeutet, also man wird, wenn man auf einem Server ist, der zum Beispiel verbietet, über Erdbeerkuchen zu twittern oder zu tuten, heißt es ja, dann bekommt man keine Inhalte über Erdbeerkuchen.
Als Nutzer oder als Nutzer, Server? Ja. Wenn man sich auf diesen Server beschränkt, aber es hindert mich niemand, wenn ich mich auf einem solchen, also das ist vielleicht nochmal, muss man vielleicht noch erläutern, man hat verschiedene Möglichkeiten, über den Kreis der Leute, denen man folgt, mitzubekommen, was sonst noch so gesagt wird. Und das eine ist die Ansicht, was passiert denn auf diesem Server gerade? Also was auf diesem Server, was kommunizieren Leute, denen ich nicht folge? Das kann ich auch sehen, aber im Prinzip auch, soweit ich das jetzt überblicke, auch im Prinzip relativ einfach chronologisch sortiert, also rückwärts chronologisch, das Neueste immer oben. Und es gibt die Möglichkeit, auch sozusagen sich in das globale Mastodon, die Mastodon-Sphäre oder wie auch immer das dann heißt, einzuklinken. Da würde man dann auch was von anderen Servern mitbekommen. Und man kann auch jederzeit eben auch Leuten von anderen Servern folgen. Und wenn die auf einem anderen Server über Erdbeerkuchen tröten, dann würde ich das auch zu sehen bekommen.
Mhm. Okay.
Und das ist eine eigene Entscheidung, ob ich mich eben in dem, was ich sehen will, ob ich mich da eben stärker, ob ich das stärker wirklich als Community auffasse und dann mir da einen Server suche, der vielleicht dem, also meinen Präferenzen, meinen inhaltlichen Präferenzen meiner Region, es gibt ja regional differenzierte Server, meiner Profession, es gibt welche, wo eher so aus bestimmten Tech-Bereich, aus dem wissenschaftlichen Bereich und so weiter, wo die aktiv sind, ob ich mich dem zuordne oder ob ich das so ähnlich wie Twitter auch nutzen will, um aus ganz vielen Bereichen was zu sehen. Das bleibt mir auch überlassen.
Mhm. Was wäre denn, wenn ein Serverbetreiber beschließt, seinen Server einzustellen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es quasi Empfehlungen oder schon so etablierte Standards gibt, wie die Serverbetreiber selber mit, in Anführungsstrichen, Konflikten über die auf ihnen geltenden Regeln umgehen. Weil das ist natürlich ein, also auch wenn man das jetzt soziologisch betrachtet, ein sehr interessanter Fall. Jeder kann einen Server, ich könnte einen Server aufmachen, wenn ich das irgendwie finanziert kriege und stemmen will, da setze ich die Regeln. Was ist, wenn ich dann eine Nutzer-Community um mich herum entstanden ist, die irgendwann sagt, ja, ich würde aber doch gerne über Erdbeerkuchen sprechen. Können wir die Regeln nicht kippen? Mhm. Lass uns doch über Erdbeerkuchen sprechen. So. Dann kann ich natürlich in dem Moment auch sagen, nee, ist mein Server, meine Regeln. So, lass es. Es ist aber in bestimmten Konstellationen denkbar und wahrscheinlich auch sinnvoll, auch dann diese Entscheidungsprozesse zu öffnen. Und da wird es wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Mechanismen geben. Das hängt dann wiederum sehr stark an der Instanz, die einen solchen Server betreibt. Ist es eine Privatperson? Ist es irgendwie eine Entität? Ist es ein öffentlich bereitgestellter Server, wie wir jetzt hier von ist das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, glaube ich. Es gibt jetzt einen Server für öffentliche Stellen in Deutschland. Die werden unterschiedliche Wege haben müssen, um mit dieser Art von Meta-Regeldiskursen sozusagen umzugehen. Aber auch das ist eben der sozusagen Charme und vielleicht auch Problem dieser dezentralen Struktur. Das ist dann halt, muss dann in den einzelnen Stellen an den Servern eben ausgehandelt werden. Ich habe noch eine Sache, weil du vorhin das mit der Finanzierung gesagt hattest. Also auch das unterscheidet sich eben von Server zu Server. Es gibt die Server, die tatsächlich auf so Spenden basierten, auf so spendenbasierten Modellen aufbauen. Es gibt dann aber eben auch Server, die werden von Einrichtungen betrieben. Ich habe jetzt gesehen, dass, glaube ich, Verdi und die Deutsche JournalistInnen-Union eine eigene Instanz anbietet, die dann wahrscheinlich sozusagen von der Organisation getragen wird. Es gibt diesen Server eben für so Bundeseinrichtungen, der wird dann eben aus öffentlichen Geldern bezahlt. Es wäre denkbar und vielleicht auch sinnvoll, ob vielleicht öffentlich-rechtliche Sender oder die ganzen Senderfamilien eigene Instanzen anbieten. Universitäten, Hochschule, das weiß ich, vielleicht die DFG oder das Deutsche Forschungsnetz könnte einen Server anbieten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Finanzierungsmodelle, darauf wollte ich hinaus. Und wahrscheinlich wird es irgendwo auch welche geben, die in irgendeiner Form das vielleicht auch für Monetarisierung nutzen können. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist von den sozusagen von den Nutzungsbedingungen von Mastodon, mal vereinfacht gesagt. Aber das Wichtige ist eben, es ist eine Vielfalt von und eine Vielfalt, die zu einem größeren Teil als andere Angebote eben auf einer öffentlichen Finanzierung beruhen, was ich angemessen finde für eine Infrastruktur der öffentlichen Kommunikation.
Wie siehst du die Zukunft von Mastodon? Meinst du, das könnte so richtig durch die Decke gehen als Plattform?
Also es könnte, es wird irgendwann dann der Punkt kommen, wo sich solche Skalenprobleme stellen. Also sehr große Server mit nicht nur sozusagen, wer zahlt die Infrastruktur, wer hält das am Laufen, sondern auch wer regelt die Konflikte, die unausweichlich kommen werden. Also auch sozusagen, wer sorgt dafür, dass die auf dem Server geltenden Regeln eingehalten werden. Also das und ob das dann klappt oder nicht, das kann ich nicht prognostizieren. Es wäre, also mir geht es jetzt gar nicht um Mastodon an sich, aber was ich gerade meinte, dieses Ziel, wir möchten zentrale Teile unserer digitalen Infrastruktur nicht ausschließlich in kommerziell motivierten, monopolisierten Händen sehen, sondern es muss Alternativen geben und diese Alternativen sollten in der weitesten Sinne öffentlich finanziert sein und nicht auf Profitmaximierung ausgelegt sein. Das halte ich als Ziel eigentlich für elementar. Das ist quasi die zentrale Herausforderung, auch die sich so auf dieser Ebene von Mediengestaltung, Medienpolitik im Moment stellt. Und da finde ich es sehr interessant und auch sehr, sehr gut, dass sich da jetzt im Moment durch Musk, ohne dass er es wollte, sicherlich so ein Fenster aufgetan hat, wo man auf einmal merkt, guck mal, können wir hier nicht jetzt mal andere Schritte gehen? Ich glaube nicht, also solange es Twitter weiter gibt und das nicht komplett sozusagen verschwindet, werden auch in Deutschland dort viele Menschen, viele Organisationen sein, vielleicht auch das Gefühl haben, sein müssen. Aber ich habe den Eindruck, dass es schon einen gehörigen Teil gibt, der auf Mastodon rüberwechselt und ich glaube nicht, dass der zu Twitter nochmal zurückgeht. Der wird da seine neue Heimat finden sozusagen.
Ja. Interessant wird es ja auch, wenn Mastodon weiter so schnell wächst, dann wird irgendwann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für die Plattform relevant. Ne? Ab 2 Millionen registrierten Nutzern greift dieses Gesetz. Also das Gesetz, das falsche Informationen und also eigentlich illegale Inhalte, Hassrede und so weiter stoppen soll. Wäre dann die Plattform verantwortlich dafür, dass diese Inhalte gelöscht werden. Es müssen, glaube ich, Beschwerdeverfahren auch eingerichtet werden. Da ist aber die Frage, wer ist denn verantwortlich?
Ja,
die Serverbetreiber?
Vor allem, also die davor gelagert, glaube ich, auch noch die Frage, was wird gezählt?
Ja,
weil, also nur Mastodon-Accounts über die Schwelle, genau, das müsste, weil es gibt eben in dem Sinne, gibt es nicht den Betreiber von Mastodon. Es gibt Betreiber von vielen, vielen verschiedenen Servern, die sich darauf geeinigt haben, eine gewisse zueinander sprechende Infrastruktur zu nutzen. Das ist, also da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um zu gucken, ist das in dem Gesetz schon irgendwie berücksichtigt? Wahrscheinlich, aber das ist natürlich auch ein Effekt, also was ich vorhin mit so Skalenproblemen oder Skalierungsproblemen meinte, dass die mit der Größe dann kommen. Dann gibt es halt bestimmte Konflikte auch auf Mastodon auszutragen und irgendwie zu regulieren in einem sehr weiten Sinne, die wir jetzt die letzten Jahre halt am Beispiel dieser großen Social-Media-Plattformen durchgesprochen haben.
Vielleicht jetzt eine Abschlussfrage, Jan. Was würdest du denn jetzt raten, Forschenden, aber auch vielleicht Menschen, die in der Wissenschaftskommunikation arbeiten, auf Twitter bleiben, sofort zum Mastodon wechseln, erstmal die Füße stillhalten, Ruhe bewahren? Was ist jetzt eine gute Strategie? Oder ist das alles eigentlich übertrieben?
Nee, übertrieben ist es nicht, aber ich glaube, der erste Rat ist tatsächlich, sich nochmal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und auch welche Ressourcen zeitlicher oder finanzieller Art habe ich, um das umzusetzen? Und da sind wahrscheinlich die Antworten für eine Wissenschaftseinrichtung, wie zum Beispiel auch unser Institut, anders oder eine Uni oder sonst was anders als jetzt vielleicht die individuelle Forscherin. Aber nichts davon muss man machen in dem Sinne, wie man eine Steuererklärung machen muss oder so, ne? Sondern wir haben alle, wir haben auch die Freiheit, uns dem zu entziehen. Auch im wissenschaftlichen Bereich. Ich antworte jetzt mal erstmal für die Wissenschaftseinrichtungen. Ich glaube, die kann man auch ein bisschen, so wie ich es vorhin so mit dem Verhältnis Politik und Journalismus beschrieben habe, kann man das auch für Wissenschaftseinrichtungen sozusagen durchdenken. Sind denn auf Twitter im Moment, also erreicht man dort die Zielgruppe, die man erreichen will? Und welche von den Zielgruppen werden umziehen, möglicherweise? Und dann könnte es ja sein, dass für eine Weile vielleicht noch Journalismus und vielleicht auch Bildungspolitiker, Forschungspolitiker noch auf Twitter sind, aber vielleicht die interessierte Öffentlichkeit gerade für bestimmte Themen möglicherweise auf Mastodon ist. Da müsste man schon gucken. Das ist also, was die Zielgruppe angeht. Das andere ist, ich glaube, Erfahrungen auch als Forschungseinrichtung mit Mastodon zu sammeln und das eben tatsächlich mal auch unterm Radar vielleicht mal auszuprobieren, um einfach ein Gespür dafür zu bekommen, das schadet eh nie. Das machen ja aber auch wahrscheinlich viele, die, weil die eben im Social-Media-Bereich eh gucken, was gibt's da so an Tools und so. Das heißt, für die Forschungseinrichtung, ich würde mir auch da, also würde ich mich wohler fühlen, wenn auch der Bereich der öffentlich geförderten Wissenschaftskommunikation auch tendenziell eher aus von der öffentlichen Infrastruktur ist, aber gut, wird man sehen. Im wissenschaftlichen Bereich habe ich den Eindruck, dass es da von, oder nein, muss ich sagen, ich überblicke natürlich längst nicht alle Wissenschaftsfelder. Ich kann jetzt sagen, aus meinem Bereich, der sich im weitesten Sinne mit Kommunikations- und Sozialwissenschaften und auch so Digitalforschung befasst, da sind viele, die ich jetzt sozusagen, wo ich sehe, dass die jetzt auf Mastodon kommen und da irgendwie auch gucken, so hallo, was kann man denn hier machen? Ich glaube, da ist es, also aus Sicht der individuellen wissenschaftlich tätigen Person ist es ja auch wieder entscheidend, will ich das als Visitenkarte verwenden? Oder will ich so als sozusagen Hinterbühne für akademisches Geplauder nutzen, wo ich mich halt mit anderen so ein bisschen, also auch austausche, auch mal irgendwie Scherze mache oder sonst was? Oder will ich alles zusammen? Alles, was mehr so mit diesem Gemeinschaftsgefühl zu tun hat, ist auf Mastodon im Moment sehr gut aufgehoben, weil da herrscht ein, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt interpretiert, aber da herrscht schon so dieses Gefühl so, oh, wir betreten hier gerade Neuland. Und es gibt da Menschen, die schon vielleicht seit einem halben Jahr oder seit 3 Jahren auf Mastodon sind, die gucken da, viele von denen kommen mit Willkommensgrüßen auf die Neuen zu, andere gucken vielleicht so ein bisschen, was macht das denn mit uns? Also auch diese Dynamiken, die soziologisch ja total spannend sind, gibt es eben im Kleinen. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber vernetzen sich. Ne? Es gibt dann Gruppen, es gibt die Überlegungen zu koordinieren, auf welchen Server man vielleicht gemeinsam geht. Einfach um dann als Community, Academic Community ist ja nicht umsonst, da steckt das drin, dass man ja auch sich als Teil einer vielleicht weltweiten Gemeinschaft versteht, dass für die Mastodon eigentlich ganz gut ist. Mhm. Selbst wenn man da halt vielleicht nicht in gleichem Maße die große Masse dann auch an politischen Entscheidungsträgerinnen erreicht.
Ja, hast du eine Serverempfehlung für Forschende?
Keine begründete. Ja, also ich bin okay. Auf Mastodon Social, ja. Aber auch nur, weil das vor 3 Wochen oder wenn ich mich angemeldet habe, oder vielleicht sind es 4 Wochen inzwischen, da ploppte mir das als erstes auf. Ich könnte im Moment auch gar nicht genau sagen, ob es gerade ganz aktuell vielleicht dezidierte wissenschaftliche Server vielleicht auch für bestimmte Fachdisziplinen gibt. Wird sich wahrscheinlich auch zwischen dem Gespräch jetzt und Veröffentlichung des Podcasts auch vielleicht sogar nochmal ändern.
Ja. Du Jan, ich danke dir herzlich für das Gespräch und wir verabschieden uns. Wer sich noch weiter über unsere Forschung informieren will, der kann das auf unserer Webseite tun, leibniz-hbi.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.